Stefano Domenicali, der CEO und Präsident der Formel 1, hat einige sehr spannende Dinge zu den neuen Regeln gesagt. Mhm. Anpassungen sollen kommen und die Formel 1 wird die Kritik der Fans aufnehmen. Klingt schon erstmal gut. Im Hintergrund, da passiert einiges zurzeit, das uns Hoffnung machen kann. Und erste Änderungen sollen tatsächlich schon zum Rennen in Miami kommen.
Was es damit auf sich hat und ob sich die Fans, die bisher mit den aktuellen Regeln noch nicht so viel anfangen können, freuen dürfen, das besprechen wir jetzt bei Im Kreisfahren, eurer Community mit über 3000 Formel 1 Fans. Auf geht's.
Tja, also dann Butter bei die Fische, was hat der Formel 1 Boss gesagt? Also als erstes Mal hat er sich ausführlich zur aktuellen Lage in der Königsklasse geäußert. Viele, da haben wir es ja auch bei den Kommentaren bei uns sehr, sehr ausführlich mitbekommen, sehen ja momentan die Formel 1 in einem regelrechten Absturz. Der große Batterieanteil und die neuen Überholmöglichkeiten, die gefallen vielen Fans wirklich überhaupt nicht. Mhm. Und da tun sich auch von euch bei uns auf dem Kanal viele, viele schwer, das zu akzeptieren. Domenicali, das ist schon mal das Gute, der will die Kritik berücksichtigen, betont aber gleichzeitig, dass die Formel 1 trotz der Kritik im Grunde auf dem richtigen Weg sei und die Grundlagen solide sind. Ja. Er spricht sich grundsätzlich mal für einen konstruktiven Dialog aus, ist da also für Kritik offen, aber sagt auch, Kritik einfach nur um Kritik zu üben, hat keinen Effekt. Ja. So, und jetzt schauen wir mal, was das genau bedeutet. Ist ja alles noch relativ kryptisch, diese Grundaussage.
Soweit gebe ich ihm auf jeden Fall schon mal recht, ja. Und ganz kurzer Recap nochmal für alle, die die Formel 1 vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgen. Wir bringen euch mal schnell auf den aktuellen Stand, wenn ihr es nicht wisst. Worum geht's denn? Ja, also die Formel 1 hat seit dieser Saison, seit diesem Jahr eine ganze Menge Änderungen im Reglement. Ja, zusammengenommen ist das tatsächlich der größte Regelumbruch in der Geschichte der Formel 1. Also wirklich, wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Dadurch hat sich die Art und Weise, wie die Piloten dann auch fahren müssen, natürlich stark verändert. Ja, wie die Piloten fahren und überholen. Und gerade das ist ja ein Stein des Anstoßes. Mhm. Beim Antrieb haben wir eine stark erhöhte Abhängigkeit von elektrischer Energie. Ja, das Verhältnis zwischen Verbrennungsmotor und eben der Elektromaschine ist nahezu 50-50. Also zu gleichen Teilen kommt da die Power eben aus beiden Aggregaten sozusagen. Technisch wurden auch anspruchsvolle und nachhaltige Kraftstoffe eingeführt, die keinerlei CO2-Ausstoß haben. Das ist auf jeden Fall positiv. Bei der Aerodynamik und beim Design gibt es jetzt eine aktive Aerodynamik. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr eins der ersten drei Rennen verfolgt habt. Heck und Frontflügel klappen immer auf und zu ganz munter. In den Kurven klappen die Flügel natürlich zu, damit der Abtrieb da ist. Aus den Geraden dürfen sie aufgeklappt werden in bisher dafür dedizierten Zonen, damit der Luftwiderstand sinkt und die Autos dann auf der Geraden eben schneller unterwegs sind. Das ist natürlich Sinn der ganzen Übung, dass man da das bestmögliche Ergebnis erzielt. Ja. Der bestmögliche Kompromiss, wenn man so will, aus Anpressdruck und eben Luftwiderstand. Kleinere, leichtere Fahrzeuge haben wir ja auch zum Glück im Moment. Und da braucht es eben eine andere Balance. Die soll dadurch sichergestellt werden.
Genau, also was hat es jetzt für Auswirkungen? Also was man schon mal sagen kann, ist, das neue Reglement hat das Feld sehr weit auseinandergezogen. Soweit tatsächlich wie 2017 nicht mehr, aber das ist tatsächlich zu erwarten gewesen. Also egal, wie jetzt die Regeln ausgefallen werden, man kann davon ausgehen, zu einer Regeländerung, da sind dann die Abstände danach deutlich größer. Ihr wisst jetzt, die letzte Regel-Ära hat von 22 bis 25 gedauert und da war es am Ende ja super, super knapp. Mhm. Also das ist normal. Viele Änderungen haben tatsächlich auch eine sehr, sehr positive Auswirkung gehabt. Beispielsweise die kleineren und leichteren Fahrzeuge und die verbesserte Aerodynamik. Das ist erstmal auf jeden Fall geglückt. In Summe haben nämlich jetzt die verfolgenden Autos, die also hinter anderen Autos hinterherfahren, keinen so signifikanten Reifenabbau mehr wie in der Vergangenheit. Die Reifen behitzen weniger und die Piloten können dementsprechend dann auch länger miteinander kämpfen. Und das ist auf jeden Fall gut. Ja, also das kann man auf jeden Fall so lassen. Jetzt haben wir aber natürlich die Probleme mit dem Batteriemanagement, ja, und das ist natürlich der Kern des Anstoßes, das Superclipping, mag man ja schon fast nicht mehr in den Mund nehmen, ist aber in aller Munde, das entsteht dann eben, wenn der Batterie sozusagen die Puste ausgeht, schon vor Ende der Geraden und dann das Auto deutlich langsamer wird, ja, weil der Verbrenner alleine für den Vortrieb und das Laden der Batterie zuständig ist und dann eben die Batterie sozusagen als Vortrieb ausfällt und das hat in der Formel 1 natürlich dann nichts verloren, also das sind wir auch völlig bei allen Kritikern und das ist auch der Hauptkritikpunkt der Fans natürlich, dass da sozusagen nicht mehr am Limit gefahren wird und da kann man sagen, ist auch zu Recht die Kritik angebracht.
Ja, absolut, da sind wir dabei. Aber bevor wir auf die negativen Aspekte noch ein bisschen genauer eingehen, lass mal einen Blick drauf werfen, was es denn Positives zu berichten gibt aus den ersten drei Saisonrennen. Ja, Australien, China, Japan hatten wir ja schon. Was hat denn vielen gefallen? Die deutliche Zunahme an Überholmanövern, war sehr positiv auf jeden Fall, aber auch nicht unumstritten, ganz klar, wie die Überholmanöver zustande gekommen sind, nämlich relativ oft über den Boost-Modus. Ja, das ist ein Modus, den die Piloten dazu schalten können, damit sie länger volle Energieleistung aus der Elektromaschine abrufen können. Oder eben über, naja, ungleiche Batterieladestände. Also der eine Pilot hat gerade seine ganze Batterie schon aufgebraucht, der andere hat noch Saft. Klar, dadurch kommen Überholmanöver zustande. Das hat vielen Piloten nicht geschmeckt. Das hat auch noch viel mehr Fans nicht so wirklich geschmeckt. Ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Vor allem der Aspekt, den möchte ich ganz kurz nur anreißen, dass die Piloten gar nicht immer zu vollem Umfang da kontrollieren können, wann sie denn die Energie abrufen oder abholen aus der Batterie oder eben nicht. Das hat Lando Norris stark kritisiert. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch Arbeit. Aber das Zuschauerinteresse, und da wird es wirklich spannend jetzt, das ist höher als je zuvor. Ja. Alle drei ersten Rennen der Saison waren ausverkauft. Die Besucherzahlen sind dabei gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Die TV-Einschaltquoten in wichtigsten Märkten sind im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 25% gestiegen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das sind enorme Werte auf jeden Fall. Und laut einigen Fanumfragen, ja, ist das Interesse allgemein an der Formel 1, an der Meisterschaft auf einem Allzeithoch. Fakten, ja. Freunde.
Hat sicherlich auch Drive to Survive und der Formel 1 schon dazu beigetragen. Aber jetzt kommen wir mal zu den Kritikpunkten, Sicherheitsproblemen. Und die sind natürlich auch vorhanden und teilweise auch ziemlich schwerwiegend. Also in der Qualifikation, viele Fahrer beschweren sich zu Recht darüber, dass sie nicht mehr durchgehend ans Limit gehen können, da sie die Batterie mehrmals pro Runde durch Lift and Coast, also rollen lassen und bremsen, vor der Kurve aufladen müssen. Also das ist natürlich, dann hat nichts mit am Limitfahren dann zu tun. Gab es in der Vergangenheit auch schon, jetzt aber natürlich sehr, sehr ausführlich. Das Fahrverhalten wird kritisiert. Fahrer müssen in den schnellsten Kurven teilweise Tempo herausnehmen, um Energie zurückzugewinnen. Auch das ist natürlich was man nicht haben will, ganz klar. Und auch sehr wichtig, Sicherheitsbedenken. Es gibt eben Vorbehalte wegen der hohen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Autos. Wir haben das ja in Japan zum Beispiel gesehen, ganz, ganz plakativ. Da hat es den schweren Unfall von Oliver Bearman im Haas gegeben. Und das hätte auch übler ausgehen können, definitiv. Und das hat schon sehr viel damit zu tun gehabt, dass es eben diese Geschwindigkeitsunterschiede gibt. Und wenn man das vermeiden kann, das braucht man ja nicht wirklich. Ne? Also dann gibt es natürlich dann das, was den Fans am meisten auf den Senkel geht. Diese künstliche Überhol, dieses künstliche Überholen sozusagen. Also die Kritiker unter den Fans und auch einige Fahrer, die bemängeln eine Verwässerung des Sports. Also dass es da eben, wie wir es schon eingangs gesagt haben, ne, verschiedene Batterieladestände gibt oder dann eben der Boost-Modus und dass das halt nicht mehr wirklich was mit Racing zu tun hat. Da hat jetzt der F1-CEO und Präsident Stefano Domenicali aber einschränkend auch gesagt, in der Turbo-Ära zum Beispiel in den 80er Jahren, da war Kraftstoffsparen tatsächlich auch ein sehr, sehr großer Teil des Spiels. Oh ja. Wir erinnern uns zum Beispiel Alan Prost, der hat das sehr, sehr gut gekonnt. Ja, und hat da immer nur sozusagen das so viel rausgeholt aus dem Auto, wie er musste. Und das hat ihm sehr viele Vorteile gebracht. Und da hat er dann auch das ein oder andere Rennen deswegen gewonnen, weil er da sehr clever und spritschonend umgegangen ist. Dann später waren es auch mal die Reifen. Also es war schon so, dass das Material und das Regelwerk in der früheren Formel-1-Zeit definitiv auch Fahren am Limit verhindert haben. Und das war nicht nur in den 80ern so, auch in anderen Ehren. Da haben wir übrigens dann in der Zukunft auch noch ein kleines Video für euch vorbereitet. Aber im Endeffekt musste man damals schon mit ähnlichen Konsequenzen leben. Das ist zumindest mal das Argument von Stefano Domenicali.
Damit hat er auch völlig recht, ja. Also die Kritik die gibt es halt eigentlich schon immer. Und wenn du gerade schon über vergangene Ehren sprichst, ja, lass uns doch ganz kurz querverweisen. Wir haben auch einen Zweitkanal, der sich um die glorreiche Formel 1-Historie dreht, im Kreisfahren History. Könnt ihr euch gerne auch mal reinziehen. Da beleuchten wir eben Begebenheiten aus der Vergangenheit. Wenn ihr diesem Kanal was Gutes tun möchtet, weil euch das sehr gefällt, was wir hier machen, das würde uns natürlich sehr freuen. Gerne ein Abo dalassen. Checkt vielleicht mal die Links aus. Wir haben einen Merch-Shop, wir haben Affiliate-Links zu Amazon, zu Thomann, ihr könnt eine Kanalmitgliedschaft abschließen. All das sind tolle Dinge, die uns ungemein weiterhelfen. Also vielen Dank, wenn ihr uns da supportet. Und damit zurück zum Programm. Es gibt nämlich Maßnahmen und Entscheidungen, die getroffen werden von Stefano Domenicali, aber natürlich nicht von ihm alleine. Da finden gerade eine ganze Menge Treffen und Meetings statt, natürlich zwischen ja, Teamverantwortlichen der FIA. Motorenhersteller sind damit an Bord, auch Stimmen der Fahrer werden mit Sicherheit gehört, gerade wenn es um Sicherheit geht und Situationen im Rennen. Ja. Der Zeitplan, der ist sportlich, ja, also kurzfristige Regeländerungen, die da jetzt aktuell beschlossen werden, die sollen bereits vor dem nächsten Grand Prix in Miami, der findet am Anfang Mai statt, die werden da schon implementiert, ja, also verabschiedet und gelten dann direkt. Wie konkret die aussehen, wissen wir jetzt noch nicht, aber es tut sich auf jeden Fall was. Die Formel 1 hört zu und handelt. Das ist die Quintessenz der ganzen Geschichte. Der Fokus der Korrekturen liegt aber zunächst, ja, also die kurzfristigen Geschichten, darauf, dass man das Qualifying eben anpasst, verändert, damit eben die Piloten wieder wirklich ja, volle Rille fahren können, wie wir das gerne sehen. Gerade in Qualifying muss das eigentlich so sein, ne? Dass man da irgendwie energieschonend unterwegs sein muss, weil langsam fahren am Ende des Tages eine schnellere Rundenzeit gibt. Das ist Kokolores, das sehen wir auch nicht gerne. Also bitte gerne Vollgas-Qualifying, wenn in irgendeiner Form möglich. Das soll kommen. Und natürlich sollen die Sicherheitsbedenken, die von Fahrern und vielen Fans natürlich da erhoben wurden, ja in irgendeiner Form adressiert werden, beseitigt werden im Idealfall. Und das, bin ich mir ganz sicher, steht ganz, ganz oben auf der Liste. Und das ist auch richtig so.
Ja, also man versucht da auf jeden Fall auf die Kritik einzugehen. Ich finde es gut. Ihr könnt uns ja in den Kommentaren dann schreiben und wissen lassen, wie ihr das Ganze seht. Also in Miami, dann soll es dann schon die ersten Verbesserungen geben. Das heißt natürlich nicht, dass es die letzten bleiben. Und das muss man aber auch sagen, Domenicali hat dann auch so ein bisschen erklärt, was so die strategischen Hintergründe hinter der Regeländerung waren. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Mhm. Ist vielleicht auch ganz wichtig für manche zu wissen, die immer sagen, ja, hier zurück zu den Verbrennern und gut ist. So leicht ist es dann leider nicht. Mhm. Und Folgendes hat er dazu gesagt, der Formel 1-Chef. Er hat tatsächlich gesagt, sinngemäß, also ohne diese Anpassungen, also diese höhere Elektrifizierung oder zumindest mal diesen Elektroweg weiter zu beschreiten mit den Hybridautos, wenn es nicht gemacht hätte, dann wäre die Formel 1 vielleicht in einigen Jahren in einem richtigen Dilemma gestanden. Und zwar ist es so, es ging vor allem um die Herstellerbindung der Motoren. Ja? Also die Regeln wurden geändert, um bestehende Hersteller überhaupt erstmal in der Formel 1 zu halten und in Zukunft auch neue anzulocken. Und wenn man jetzt mal auf 2026 schaut, wir haben ja drei Neueinsteiger bei den Motoren, faktisch Audi, General Motors, das sind die zwei Obvious, und dann natürlich, was viele vielleicht auch nicht so ganz auf dem Schirm haben, Ford, ja, weil die ja bei den Red Bull Powertrains, bei den neuen Red Bull Motoren schon einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Und diese drei sind auf jeden Fall in die Formel 1 gekommen, ja, neu, weil eben diese neuen Regeländerungen auch eingeführt worden sind. Und, darf man auch nicht vergessen, Honda, gut, die haben ziemlich daneben gelegen aktuell, aber trotzdem, die haben ja eigentlich schon ihren Formel-1-Ausstieg bekannt gegeben, sind deswegen drin geblieben, eben weil diese Regel-Ära sozusagen festgelegt wurde, haben sich dann nochmal anders überlegt. Und Domenicali gesagt, ohne diese stärkere Elektrifizierung hätten vielleicht, und das ist jetzt wirklich entscheidend, hätten vielleicht nur Mercedes und Ferrari als Motorenhersteller überlebt. Ja, das wären die letzten beiden Motorenhersteller in der Formel 1 gewesen. Da müssen uns dann auch alle als Formel 1-Fans fragen. Renault ist ja dann auch kürzlich ausgestiegen zur Komplettierung sozusagen. Also da musste die Formel 1, und da habe ich auch Verständnis dafür, so ein gewisses Risikomanagement betreiben, denn auch aus wirtschaftlicher Sicht und auch hinsichtlich des Wettbewerbs muss man natürlich die Formel 1 zukunftssicher halten. Wenn da nur noch zwei Teams, Ferrari und Mercedes, natürlich riesengroße Namen, sicherlich auch die zwei größten Namen motorenherstellerseitig in der Formel 1, wenn die nur noch übrig sind, dann hat man da eigentlich ja keinen richtigen Herstellerwettkampf mehr. Ja? Dann hast du halt gezielt zwei Werksmotoren, dann Leute, die dieses Chassis drumherum bauen, vielleicht noch viele Teile würden wahrscheinlich auch von Mercedes und Ferrari kommen, ist ja auch oft so bei Haas zum Beispiel und bei den Kundenteams von Mercedes. Und da sind wir doch mal ehrlich, schreibt uns gerne in den Kommentaren, wenn ihr es anders seht, aber das würde doch vielen von uns auch nicht gefallen, oder? Also mir, ich fände es nicht gut.
Ja, ja, mit den ganzen politischen Ränkespielchen, die sich dann natürlich automatisch ergeben, da Mehrheiten zu finden, wäre absolut unmöglich. Aber das nur am Rande. So sehr Stefano Domenicali jetzt dann auch das aktuelle Reglement natürlich verteidigt hat, er hat schon auch eingeräumt, ja, dass man hinsichtlich einiger Aspekte übers Ziel hinausgeschossen ist, gerade eben mit der Elektrifizierung. Ja, darf man nicht vergessen, das Reglement ist eben in einer Zeit entstanden, also vor vielen, vielen Jahren schon, in der die Autohersteller natürlich allesamt ja, durch die Bank sehr stark Richtung Elektrifizierung gegangen sind. Das war noch vor 5, 6 Jahren natürlich absolut die Richtung. Das ist zwar grundsätzlich immer noch der Fall, aber einige rudern schon zurück. Dieses Ziel wird nicht mehr ganz so aggressiv verfolgt wie noch vor einigen Jahren. Und reagieren kann die Formel 1 aber natürlich erst jetzt, denn die Regeln, die vor vielen Jahren beschlossen wurden, werden eben jetzt erst richtig implementiert und die Auswirkungen sieht man. Ja? Also auch Entscheidungen haben einen gewissen Zyklus, eine gewisse Lebensdauer. Das ist halt jetzt so und Entwicklungszyklen sind eben lang und teuer. Ja? Also Hersteller, die sich vor 5 Jahren committed haben, haben seitdem hunderte von Millionen, wahrscheinlich Milliarden sogar, reingepumpt in solche Programme. Wenn man jetzt sagt, oh nö, finden wir doch nicht so gut, kann man nicht machen. Ja? Die verprellt man natürlich sofort und verbrennt für die Zukunft auch alle möglichen Neuankömmlinge da. Das geht nicht, ja. Domenicali erwartet auf jeden Fall für den nächsten Regelzyklus, wenn es um die Motoren geht, eine andere Diskussion. Die Automobilindustrie, ich habe es gerade angedeutet, hat ihre aggressive Umstellung auf ja komplett elektrifizierte Flotten teilweise neu bewertet, ne? Und wie die Aggregate dann in Zukunft aussehen sollen, die auf der Straße rumfahren und natürlich in der Formel 1, das wird bereits heute entschieden. Also zumindest hinsichtlich der Formel 1 ist das so. Bis spätestens Ende 2026, also in diesem Jahr noch, wird es ein weitgehend finales Reglement geben. Und das bestimmt dann darüber, wie die nächste Motoren-Ära in der Formel 1 aussieht. Ja? Das hat Stefano Domenicali so angekündigt. Also ihr merkt auch wieder, heute muss man entscheiden, die Situation jetzt bewerten, eine neue Entscheidung treffen, die sich dann erst in wahrscheinlich 5 Jahren wieder auswirkt. Also die haben es schon auch nicht ganz leicht. Bei aller berechtigten Kritik, die man da oft übt, tauschen möchte ich damit keinem, wirklich. Was kann passieren? Ja, nachhaltige Kraftstoffe, wie wir sie heute schon haben in der Formel 1, könnten dann in Zukunft natürlich den Weg ebnen zu einer Rückkehr von, vielleicht V8-Motoren mit einem kleineren Hybridanteil. Das ist aktuell scheinbar die favorisierte Lösung. 2,4 Liter V8-Motoren, wie wir sie halt eben vor 2014 dann auch ein paar Jahre in der Formel 1 hatten. Da eine kleine Batterie dazu könnte ein Weg sein, ja. Hybrid wird also definitiv weiter eine Rolle spielen, aufgrund der oben genannten Aspekte. Reine Verbrenner, die haben mittlerweile dann doch nahezu ausgedient in der im Rennsport ganz allgemein, nicht nur in der Formel 1. Aber das Verhältnis von Elektromaschine zum Verbrenner wird sich wahrscheinlich verändern. Ja? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass schon die meiste Energie dann in Zukunft wieder vom Verbrenner kommt, der dann eben mit nachhaltigem Sprit fährt und ein deutlich kleinerer Anteil an Batterie und Elektroleistung. Das macht ja auch Sinn, das ist vernünftig. Beim aktuellen Stand der Technik ist es halt einfach noch nicht möglich, dass man so viel Batteriepower bereitstellt, dass man wirklich vernünftig ein 50-50-Verhältnis fahren kann. Es sei denn, man baut da so viele Batterien rein, die das stemmen können, dann werden die Autos aber eine Tonne schwer. Und das will ja dann auch niemand sehen. Also die haben sich da ein bisschen übernommen. Ja, vielleicht haben sie die Entwicklung falsch eingeschätzt. Jetzt haben wir halt den Salat, man kann den aber noch korrigieren auf jeden Fall in Zukunft. Ja, das kann eben und wird sich in Zukunft ändern. Hybrid wird weiter ein Thema bleiben. Und nur so bleibt dann aber auch die Formel 1 für weitere neue Hersteller spannend. Wir freuen uns ja immer, wenn jemand Neues dazukommt und ein neuer Hersteller womöglich in den Startlöchern steht. Haben wir euch in diesem Video hier schon mal ein bisschen klarer aufgezeigt. BYD, ein Riese aus China, gerade im Elektroautosegment. Schaut euch da mal ein bisschen die Folge an. Da haben wir einige Gedanken dazu zusammengefasst.
Ja, und was ganz spannend ist, Mini-Exkurs, BYD hat gerade tatsächlich für die ganz normalen Straßenfahrzeuge eine ganz neue Batteriegeneration vorgestellt. Da wird es dann echt spannend, zumindest für die Straße, ja. Die haben eine Luxusmarke, die heißt Denza, und da ist es jetzt so, da kommt ein neues Auto raus und das kann bis zu 1500 Kilowatt laden. Das ist teilweise 10-mal mehr als so ein VW ID.4 oder also alles, was so aktuell
Wahnsinn.
Ist. Schneller, ja. Also das heißt, ihr könnt sozusagen ein richtig großes, nicht so ein Mini-Elektroauto, das dann irgendwie nur 200 Kilometer weit kommt, sondern 500, 600 Kilometer, je nachdem, in unter 10 Minuten von fast ganz leer auf fast ganz voll, so 10-90% laden. Das ist irre. Also gibt es auch schon die ersten Videos von dem einen oder anderen Car-YouTuber auf YouTube, da könnt ihr gerne mal schauen. Aber da sehen wir dann eben also zwei Sachen. Es geht einiges in Zukunft, ja, und die Verbrenner-Fans, die müssen sich sicherlich keine Sorgen machen. Es deutet eigentlich alles darauf hin, dass die Formel 1 auch wieder diesen Schritt zurückgeht. Und wie Dave schon gesagt hat, ne, V8, Hybrid, kleinerer Hybridanteil. Und das hat tatsächlich auch viele Vorteile im Vergleich zu einem reinen Verbrenner. Ich glaube, da können sich dann, glaube ich, viele darauf einigen. Und dann hast du auch diese Superclip nicht mehr und das ganze Ding. Also da können wir schon positiv positiven Mutes sein. Müssen keine Angst haben, dass die Formel 1 jetzt irgendwie ihren Charakter verliert. Und zumindest wir glauben, dass das ein guter Weg ist. Wie Dave schon gerade gesagt hat, NS26 wissen wir definitiv mehr. Und noch ein kleine Fun Facts dazu, ne? Also die Autos, die damals, von denen wir jetzt gerade geredet haben, ne, mit diesen kleinen Hybridmotoren, so um 2011 bis 14 rum, die waren ja knapp 700 Kilo schwer, 691 bis 702 offiziell war das Mindestgewicht und die Breite von 1,80 Meter, Radstand 3,30 Meter bis 3,50. 2022 bis 2025, als wir diese Riesenschlachtschiffe hatten, da waren sie schon bei fast 800 Kilo, also nochmal 100 Kilo drauf, 2 Meter breiter, also 20 Zentimeter in der Breite machen ja auch einen Riesenunterschied und 3,60 Meter Radstand. Also es waren schon richtige Öltanker eigentlich, kann man sagen, ja, Hybridtanker in dem Fall. Ja, aber Dave, damit sind wir am Ende der Folge angekommen.
Kommen wir mal zum Fazit. Ja. Also, die Formel 1 tut was auf jeden Fall. Sie hört auf die Fans. Zum einen, es werden kurzfristige Änderungen angestoßen. Gerade hinsichtlich Sicherheit und Qualifying können wir sehr bald schon mit Ergebnissen rechnen. Wir werden sehr wahrscheinlich dann in Zukunft, in fernerer Zukunft, mit einem anderen Motorenkonzept fahren, das dann wieder deutlich in die richtige Richtung geht, sage ich mal, aus Fansicht. Große Frage, die natürlich bleibt, was passiert dazwischen? Wir haben ja dann noch 3, 4, 5 Jahre wahrscheinlich mit dem jetzigen Reglement. Meine Einschätzung ist, wir werden spätestens ab der nächsten Saison dann auch da größere Einschnitte sehen, die vielleicht eben das Verhältnis vom Verbrenner zur Elektromaschine ein bisschen gerade rücken, sage ich mal. Und damit, denke ich dann, werden wir spätestens zu Beginn der nächsten Saison, vielleicht sogar schon früher, wieder eine Formel 1 haben, wo eigentlich nicht viel kritisiert werden kann. Wir dürfen nicht vergessen, auch dieses Reglement hat ja schon sehr viele positive, gute Aspekte. Das Racing hat uns ja im Großen und Ganzen schon eine Menge Freude bereitet. Das wird sicher im Laufe der Saison auch noch weiter tun. Also wir sind wie immer optimistisch guter Dinge und hoffentlich konnten wir euch ein bisschen einen Einblick geben, wie da so Prozesse angestoßen werden, wie Entscheidungen zustande kommen und wie lang eben die Zyklen sind. Ja, also bitte, bitte bei aller berechtigten Kritik habt Respekt vor den Entscheidungsträgern und die sind sicher auch nicht, ne, wie man so sagt, auf der Brotsuppe nachhergeschwommen. Die sind auch kompetent, die machen sich natürlich auch ihre Gedanken. Ihr könnt gar nicht umreißen, wie viele verschiedene Aspekte auf die da einprasseln und natürlich Wünsche, ja, Hersteller haben Wünsche, irgendwelche Shareholder haben natürlich auch Wünsche, ja, und natürlich haben Fans Wünsche, Teams, Motorenhersteller, alle sind da irgendwie beteiligt und ziehen oft in unterschiedliche Richtungen. Es ist wirklich, wirklich komplex. Die Männer und Frauen geben da sicher immer ihr Bestes und ja, am Ende ist so ein Reglement immer ein Kompromiss, den darf man kritisieren, aber bitte echt im Rahmen.
Ja, in dem Sinn, also berechtigte Kritik werden wir auch sicherlich nicht hinterm Berg halten. Und ihr dürft jetzt rauslassen, was ihr gut und schlecht findet an der aktuellen Regelsituation und ob ihr glaubt, dass das die Formel 1 und die FIA hinbekommen, gemeinsam mit den Fahrern und den Teams. In dem Sinne, wir lesen uns in den Kommentaren, schreiben uns und sehen uns vor allem dann im nächsten Video. Bis dann.
Ahoi.